Früh aufstehen, spät ins Bett. Endlose Kilometer zu Fuß, Shuttlebusfahrten und Metro-Tickets. Von Show zu Show und immer die Zeit im Nacken. Verspätung gehört zum Alltag während der Fashion Week. Wer denkt, dass die Schauen in New York, London, Paris und Mailand nur Glanz und Glamour sind, ist noch nie von Location zu Location gesprintet. Trotzdem zu jeder Zeit top gestylt, on time und mit den wichtigsten Tickets ist die stellvertretende Chefredakteurin der TV, Silke Emig. Sie war auf den Schauen unterwegs und hat die wichtigsten Trends für das Frühjahr 2025 im Gepäck. Im heutigen Podcast wollen wir ihre Eindrücke, Highlights und die wichtigsten Key-Themen besprechen.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Mit Karte bitte, heißt es immer öfter. Mehr Kartenzahlungen bedeuten aber auch steigende Transaktionskosten. Was tun? Eine Studie zeigt, die Girocard spart im Handel bares Geld. Wie Shops und Kunden von der Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen profitieren, erfahren Sie im Laufe der Folge.
Und damit herzlich willkommen zum TV-Podcast. Hallo Silke, schön, dass du im Studio mit mir bist.
Hallo Janis, schön, dass du mit mir im Studio bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Klar, ich bin schon ganz gespannt, was du zu berichten hast. Ja, wir sind da, um über alle Schauen zu sprechen, also eine Catwalk-Analyse. Alle Schauen sind vorbei. Du hast die Trends fürs Frühjahr Sommer 25 im Gepäck. Wir starten mit New York und London. Die haben ja in den vergangenen Jahren etwas an Strahlkraft verloren. Ich erinnere mich, wir saßen in Mailand bei der Fashion Week bei einem Aperitivo zusammen auf der Bank und du hast mir von den Hochzeiten der New York Fashion Week erzählt. Ich erinnere mich an eine Szene, wo du im Store von Donna Karen neben Mary J. Blige getanzt hast, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau.
Und ja, wie sind die Schauen in New York diese Saison zu bewerten?
Also ich finde, dass sich New York und London nach dem Corona-Tief, wo ja dann fast gar nichts stattfand, immer noch nicht erholt haben. Beide Schauplätze haben aber, finde ich, schon vorher ein bisschen an Relevanz verloren. Das merkt man auch, dass natürlich ein bisschen weniger internationale Journalisten und internationales Publikum anreist. Und ja, das ist auch immer noch so. Also viele wandern dann ab und zeigen in Paris The Row oder Gabriella Hearst. Die zeigen dann eben lieber in Paris als in New York. So Namen wie Marc Jacobs, die fehlen halt immer noch. Klar, und früher, da gab's halt Calvin Klein, da gab's Donna Karen, da gab's Ralph Lauren, klar, den gibt's immer noch. Der hat ja auch dieses Mal wieder einen großen Aufriss gemacht, hat auf die Hamptons eingeladen. Aber es fehlt so ein bisschen der Vibe, den man früher da so hatte.
Ja, also lohnt sich die Reise noch?
Naja, eine Reise nach New York lohnt sich natürlich tendenziell immer und man nimmt schon das eine mit. Es gibt natürlich auch tolle Brands wie Kate, die da jetzt zeigen. Die ist ja mittlerweile eigentlich einer der Höhepunkte da auf dem Schauenplan. Ja, aber es ist natürlich nicht mehr ganz so grandios, wie es mal war, so in den 90ern.
Ja, yeah. Warum glaubst du, dass die Standorte so eingebüßt haben?
Nicht so leicht zu sagen. Natürlich auch ein bisschen, weil die Brands nicht mehr so stark in den Sortimenten vertreten sind. Mhm. Also die waren deutlich kommerzieller und breiter vertreten, wenn du an Calvin Klein und Donna Karen und sowas denkst. Oder auch Marc Jacobs. Das gibt's halt jetzt so in der Breite nicht mehr. Das sind ja dann oft eher kleinere Labels oder Nischenbrands, die hierzulande auch nicht so stark vertreten sind.
Ja. New York ist ja an sich etwas kommerzieller, London etwas nischiger. Welche Brand würdest du sagen, aus London lohnt sich anzuschauen?
Na ja, gut, klar. J.W. Anderson, eh klar. Also das ist ja das absolute Highlight in New York. Er ist ja sowieso der Darling der Modeszene. Ich meine, also alle finden ihn super, egal was er macht, egal welche Handtaschen er macht, ob er sie für Loewe macht oder für seine eigene Linie. Das hat einen ziemlichen Coolness-Faktor. Ja. Also insofern würde ich sagen, ist er das absolute Highlight in London. Also ja, okay, Burberry, aber still, ich würde sagen, J.W. Anderson ist halt ja the hottest ticket in London.
Ja, ich war vor 2 Wochen in London und am Airport war alles voll mit Burberry-Plakaten, also überall Werbung. Daniel Lee kann aber nicht so wirklich an den Erfolg anknüpfen, den er mit Bottega hatte. Wie war die Show dieses Mal?
Ja, ich finde es auch ein bisschen schade. Also ich denke immer, jetzt muss es doch kommen, weil bei Bottega war das ja wirklich super, was er gemacht hat, auch mit den Taschen und so, auch wenn es jetzt immer noch gut ist. Ich fand es tatsächlich ein bisschen besser dieses Mal als die Male zuvor, weil es wenigstens durchgängig so mehr oder weniger ein Thema war. Also hat sehr, sehr viel so den Trend durchgespielt, mal als Jacke und so in Field Jacket-Variationen. Und es ist natürlich einfach typisch Burberry. Dann hat er auch mit dem Karo gespielt. Also es war wenigstens so eine durchgängige Idee, fand ich. Und dann der Parka zum Paillettenkleid. Aber es war halt jetzt nicht so... Wham. Also es ist immer noch nicht so, dass er damit den Hype auslöst, den sich die Burberry-Macher natürlich erhoffen. Und die Zahlen sind ja auch entsprechend. Also das Label wird ja im Moment nicht so gut besprochen.
Ja, eigentlich schade, weil gerade in der Menswear, dieses ganze Preppy-Thema ist ja eigentlich groß immer noch. Und da würde die Heritage ja eigentlich gut drauf einzahlen. Ne?
Ja.
Und wenn wir dann mal nach Mailand blicken, dort war ja richtig viel Prominenz, richtig viel Buzz. Naomi Campbell lief zigmal über die Laufstege. David Beckham saß neben Anna Wintour bei Hugo Boss. Kendall Jenner war bei Bottega. Und mein persönliches Highlight, Madonna bei Dolce & Gabbana. Was war dein persönliches Highlight in Mailand?
Puh, das ist gar nicht so leicht zu sagen, aber eigentlich haben in Mailand natürlich alle gewartet, was bei Gucci passiert die ganze Zeit. Wird das jetzt besser reißen als die Male zuvor? Schafft er es jetzt, so einen richtigen, coolen, neuen Hype für Gucci auszulösen? Ich finde, das war so die Frage, die sich rund um die Laufstiege die ganze Zeit gestellt hat. Und insofern hat man schon sehr, sehr stark auf Gucci geblickt.
Und wie war die Kollektion?
Es war okay. Also er hat eigentlich das fortgesetzt, was er in den ersten zwei Saisons gemacht hat. Er hat ja auch schon so gesagt, dass er sein Ding machen wird. Ich glaube, er erfüllt den Auftrag, den er hat. Aber es war jetzt natürlich auch wieder nicht so, dass es dich vom Hocker gerissen hat. Also das waren coole Teile dabei. Und es war so ein bisschen Gucci 60s, bisschen Gucci aus den 90s. Dann diese Parka-Mäntel waren ganz cool. Die weiten Denims waren ganz cool. Da gab es schon wirklich gute Elemente, nur im Moment ist die Zeit, glaube ich, echt zu angespannt und da reicht es nicht.
Ja.
Die Frage ist allerdings, wer auch immer das jetzt machen würde und was man überhaupt machen muss, damit ein neuer Gucci-Hype entstehen kann.
Ja. Prada ist auch eine Show, auf die immer viele blicken.
Klar.
In Mailand. Wie war dort die Stimmung und die Show an sich?
Prada ist ja wie immer ganz, ganz toll, super durchinszeniert, ja. Bis ins letzte Detail. Da stimmt jedes Accessoire, da ist alles total abgestimmt, durchdacht. Das ist ja immer ein Highlight.
Und was sind so die wichtigsten Themen aus Mailand modisch?
Ja, ich fand schon, dass es sehr viel Vernünftiges gab, sehr viel Tragbares gab, sehr viel Verständliches gab. Es gab jetzt keine riesen Neuigkeiten. Es gab wieder sehr, sehr viel Leder, wie in allen Standorten. Es gab sehr viel Transparenz, was vielleicht so ein Ding ist. Zuletzt gab es ja sehr viel Tailoring. Das wird jetzt ein bisschen aufgebrochener interpretiert. Also es geht eher um einzelteiligere Looks, wird ein bisschen entspannter. Das waren da so die Themen. Sixties haben natürlich auch eine Rolle gespielt. Hat man ein bisschen bei Prada gesehen, hat man natürlich bei Numero 21 gesehen. Das ist ja eine auch meiner Favoriten immer. Und es wird ein bisschen lauter wieder in Form von Dekoration und ein bisschen mehr Farbe und ein bisschen mehr Print wieder, wobei das in Paris noch deutlich stärker zu sehen war als jetzt in Mailand.
Ja.
Was überall aber klar war, dass es sportiver wird und lässiger wird und weggeht natürlich von diesem ganzen Quiet Luxury-Thema.
Ja, aber trotz alledem hat ja irgendwie so der Hammer-Mega-Show-Moment irgendwie gefehlt in Mailand, oder?
Ja, ich finde, der hat generell so ein bisschen gefehlt.
Und woran denkst du, liegt das?
Ich kann mir schon vorstellen, dass sie alle ein bisschen auf Sicherheit gehen. Und ich meine, selbst der Luxusmarkt steht in diesem Jahr unter Druck. Also die Zahlen sind nicht mehr so gut. Gerade haben viele der großen LVMH und Kering die Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Und es war halt alles unter den Prognosen, zum Teil deutlich im Minus. Ich meine, Gucci liegt, glaube ich, bei -26%. Da muss man eh mal abwarten, wie lange die sich das noch angucken, was da so passiert, ja.
Ja.
Also die Luxuskundin ist eben auch nicht mehr so bereit, jeden Preis zu zahlen. Es hat starke Preiserhöhungen im Luxusmarkt gegeben. Dann noch diese Negativschlagzeilen rund um das ganze Taschenbusiness. Also insofern, ja, steht die Branche auch unter Druck. Könnte mir schon vorstellen, dass da die CEOs so ein bisschen die Vorgabe gemacht haben. Schaut mal, dass ihr was macht, was sich gut verkauft, ja.
Ja.
Nicht zu viel Craziness, sondern ein bisschen mehr
tragbar, kommerziell.
Ja, ja. Genau.
Und im Vergleich dazu hast du ja auch schon gesagt, Paris ist ja meist ein bisschen wilder, ein bisschen ausladender, ein bisschen exzessiver.
Experimenteller, avantgardistischer auch. Da hast du ja auch die Japaner und so. Also da ist natürlich nochmal eine ganz größere Varianz und Bandbreite an Kollektionen, die da zeigen.
Und wie sah es diese Saison dort aus?
Ich fand auch, dass es dort sportiver geworden ist. Der Parka und Field Jacket und sowas sind irgendwie das neue Must-Have. Die gab es in allen Varianten. Auch Utility, dieses ganze Thema, alles ein bisschen, was ein bisschen rougher und sportiver war, ist ein ganz starkes Thema gewesen. Dann gab es aber auch so eine femininere Variante, auch mal wieder ein bisschen romantisch, mit Rüschen und Volants, bisschen Blütenprinz. Zum Beispiel hat das auch J.W. Anderson für Loewe gezeigt. Ist schon wieder neu, das gab es zuletzt ja nicht so, da war, hat man ja eher keine Drucke gezeigt, sondern lieber Unis und vieles ist über den Stoff passiert, eben und nicht über das Muster. Und so dieses zartere, lieblichere, ein bisschen mädchenhafte kommt jetzt wieder zurück.
Ja.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Eine repräsentative Studie stellt fest, mehr als 3/4 der Einkaufenden sind bereit, am POS das Bezahlmittel zu wählen, von dem ihr Lieblingsladen am meisten profitiert. Was viele nicht wissen, die Girocard ist das günstigste Kartenzahlverfahren mit Zahlungsgarantie und überzeugt mit geringeren Entgelten als internationale Debit- oder Kreditkarten. Sie wollen mehr über Transaktionskosten, Kartenzahlung und Wünsche der Einkaufenden erfahren? Dann schauen Sie auf girocard.eu vorbei. Hier finden Sie auch die zitierte Studie.
In Mailand gab es ja eigentlich kein Debüt, also es war ja jetzt nichts komplett Neues dabei. In Paris hatten wir ein Debüt und zwar Alessandro Michele für Valentino. Wie fandest du seine Kollektion?
Ich fand sie ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Ich hatte mir mehr erhofft und hätte auch gedacht, dass davon eine neue Sogwirkung ein bisschen ausgehen kann, ja, dass da wieder so ein guter Vibe oder so ein Buzz entsteht, ja, der auch die Umsätze mal wieder nach vorne treibt. Das habe ich aber jetzt nicht so gesehen. Ich finde, er hat ziemlich genau das gemacht, was er auch für Gucci schon gemacht hat. Das sah sehr einfach nach ihm aus, sah nach Gucci aus und ein bisschen nach Valentino, wenn dann so die Tupfen ins Spiel kamen, wenn es so ein bisschen eleganter und ein bisschen more ladylike wurde. Aber im Kern war das die Stilistik, die er auch für Gucci gezeigt hat. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend. Ich fand, in der Pre war das auch schon ein bisschen so, aber noch nicht ganz so. Da hatte ich noch Hoffnung, dass sich das noch so ein bisschen dreht. Weil da waren die Fotos dann auch zum Teil Anschnitte und so. Und man hat viele Accessoires gesehen. Da dachte ich, könnte funktionieren, könnte gut werden. Aber jetzt so mit der Kollektion, das fand ich wirklich enttäuschend, muss ich sagen.
Und denkst du, Gucci muss jetzt noch einen weiteren Umsatzverlust befürchten zugunsten von Valentino?
Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Also es wird Fans geben, ja, die halt einfach Michele-Fans sind und die werden es kaufen und die werden es auch toll finden, klar, super. Aber es ist jetzt schon was ganz anderes und Gucci will ja auch eine andere Richtung. Das finde ich auch eigentlich richtig für die Marke. Aber der Hype fehlt leider halt bislang.
Ja. Und was die Inszenierung angeht, kannst du da ein Highlight nennen aus Paris?
Also klar, das Highlight in Paris war sicher die Abschlussshow, also Copernic im Disneyland. Ich meine, also ich war da nicht tatsächlich, aber was man so gesehen hat und was man so gehört hat, muss es ja sensationell gewesen sein. Die sind ja immer gut für eine große Show und für irgendwas, was dann auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken totale Kreise zieht. Also die sorgen da schon immer für einen gewissen Hype.
Ja, wobei ich da ganz interessant auch fand, dass eigentlich die Inszenierung da wirklich im Vordergrund stand und ich fand, die Kollektion an sich ist ja jetzt gar nicht so besonders gewesen. Also.
Nee, das stimmt, wobei ich fand es okay. Also die sind da schon durchaus auch in einigen Sortimenten vertreten und werden gar nicht so schlecht besprochen. Mhm. Aber klar, bei denen geht es schon oft um die Inszenierung, als sie damals das Kleid besprüht haben oder diese Roboterhunde über den Catwalk gingen. Also das ist ja immer auf so einen besonderen Effekt und Moment ausgelegt und das machen die schon ganz gut. Ja. Das sorgt natürlich irgendwie für Riesenschlagzeilen.
Und wenn man mal den List-Index sich anschaut, dann ist ja Miu Miu the hottest brand und die sind ja auch in Paris. Wie waren dort die Looks?
Das war wieder sehr, sehr sportiv. Das war also auch wieder ein bisschen dieses Preppy-Ding, sehr weitergedreht. Ja, viel auch so gelayert, aber halt auch eben den Sweat-Hoodie und aber dann auch so ein bisschen mädchenhafte Kleider. Und es war ein sehr, sehr guter Mix. Und ich finde, Miu Miu Prada macht es sensationell. Seit ein paar Saisons immer. Es ist so eine ähnliche Ästhetik, aber sie entwickelt sie immer ein bisschen weiter und löst ja damit Hypes ohne Ende aus. Ich meine, das Label verzeichnet Pluszahlen. Da träumen ja alle anderen von. Die haben jetzt im dritten Quartal ihre Umsätze irgendwie verdoppelt. Das ist schon sensationell, was die machen. Und die Taschen, alles, was sie gerade machen, läuft auch richtig gut im Handel. Also das ist schon stark. Und es war auch wieder stark. Also es war eine der besten Schauen, finde ich schon.
Und das zeigt ja irgendwie auch, dass es auch möglich ist, gerade in der Zeit. Ne?
Klar. Ja. Ja, obwohl die Preise, also Miu Miu ist ja auch ziemlich teuer geworden. Ja. Ne? Das ist ja auch richtig teuer. Ist ja nicht geschenkt.
Und welche Themen aus Paris findest du so am richtungsweisendsten, wo du auch sagst, da kann noch viel Weiterentwicklung kommen und noch viel größer werden?
Ich glaube, dass dieses romantische Thema ganz jetzt vielleicht ganz gut tut. So, und das ist jetzt auch nicht spektakulär, aber dass da ein bisschen was kommt, das hatten wir jetzt länger so in der Form nicht. Und da gibt es vielleicht auch neue Varianten dann für Kleider und so. Das ist sicher ganz gut. Ich finde das Sixties-Thema wirklich gut. Und natürlich ist es auch jetzt richtig, dass wieder mehr Dekoration ins Spiel kommt. Und ja, es war auch in Paris natürlich verkäuflich. Aufgebrochene Looks, viel Leder, aber feminin interpretiert, dann auch mal mit Trapez. Also da gibt es schon viele Themen, die halt auch verkäuflich sind. Und das ganze Sportive sowieso. Lässigkeit kommt ja immer ganz gut an, wenn sie nicht zu schlunzig ist.
Klar. Und ja, im ganzen Rahmen der Schauen ist natürlich auch gerade ein riesen Gossip im Internet am Start, was die Designer angeht. Chanel ist ja aktuell ohne Kreativdirektor. Das ist ein Posten, der sehr heiß gehandelt wird, zumal Chanel ja auch irgendwie jahrzehntelang die gleiche Ästhetik fährt. Wer könnte deiner Meinung nach nachrücken?
Allgemein wird ja spekuliert, dass Hedi Slimane eben jetzt Chanel übernimmt. Mhm. Bin mal gespannt, wann es endlich verkündet wird oder ob es denn tatsächlich so sein wird.
Ja, ich habe auch noch gelesen, Simon Jacquemus ist auch quasi im Gespräch. Was hältst du davon?
Wäre zumindest überraschender, ist aber eine ganz schön große Aufgabe für ihn.
Ja, es brodelt ja auch noch an anderen Stellen. Du hast ja gesagt, die Zahlen bei Gucci sind schlecht. Wie lange macht das Sabato De Sarno noch?
Ja, genau. Also das finde ich, das ist die interessanteste Frage eigentlich für mich.
Ja.
Also wie lange lassen sie ihn noch? Es gibt ja jetzt den neuen CEO. Klar, der war vorher schon da im Unternehmen. Aber bleibt echt mal abzuwarten, wie lange der sich das noch anschaut. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein Nachfolger gesucht wird. Ich meine, Hedi Slimane an der Stelle, das fände ich natürlich, das könnte ich mir irgendwie auch vorstellen.
Ja, wäre auch ein Bruch.
Ja.
Unter anderem wird ja auch darüber geredet, dass John Galliano Maison Margiela verlässt. Glenn Martens ist da im Gespräch. Was hältst du davon?
Das fände ich eigentlich ganz cool. Also ja, könnte ich mir vorstellen. Ich mag, was er macht.
Ja.
Und ist auch ein bisschen experimentell und das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, bei Diesel hat er es ja auch wieder geschafft, die Marke attraktiver zu machen, genau. Wieder on the map zu bringen. Und
auch was er da mit Inszenierungen macht und so, da sind die Schauen ja auch jedes Mal irgendwie eine komplett neue Idee mit Publikum und allem. Also das ist schon, also was heißt mit Öffentlichkeitspublikum, nicht nur mit einem ausgewählten Schauenpublikum, das ist schon immer ganz smart.
Ja. Und dann steht auch noch Jonathan Anderson für Dior im Raum. Maria Grazia Chiuri ist ja auch umstritten. Wie findest du ihre Kollektion? Würdest du da dir wünschen, dass jemand nachrückt oder wen könntest du dir da vorstellen?
Also ehrlich gesagt gefällt es mir nicht, Dior, schon seit Saisons nicht. Auch wenn es da ja große Fans gibt und es also auch ja wirklich nach wie vor eine Cash-Cow ist. Aber ich finde es persönlich einfach nicht so schön und ich finde es super, wenn da was Frisches käme, muss ich sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das super macht. Klar, ich meine, er hat Loewe zur hottest Brand gemacht. Ja, auf dem List-Index sind die ja auch immer ganz oben, ob die Accessoires oder was auch immer. Insofern könnte ich mir schon ziemlich gut vorstellen.
Ja.
Fände ich cool.
Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich das Stühlerücken jetzt aber anschaut, dann sind da ja nur Männer im Gespräch.
Stimmt.
Gibt es auch Frauen, die potenziell die Plätze einnehmen könnten?
Weiß ich nicht. Sarah Burton ist ja gerade unter, die ist ja bei Givenchy.
Ja.
Ich finde Chloé, das macht Kemena Kamali ja auch ziemlich gut.
Ja, das stimmt.
Das ist richtig gut. Die hat auch dieses ganze Boho-Thema wieder auf die Map gebracht. Und das finde ich auch übrigens ein tolles Thema. Was es besonders stark in Paris gab, was es an den anderen Schauplätzen nicht so stark gab und was auch so eine Frische jetzt wieder reinbringt in den Look, was sie dann auch mit so Lederjacken und so kombiniert hat, die ich super fand. Also was dem Thema so eine Modernität gibt und auch so ein bisschen dieses Zuliebliche nimmt. Insofern, ja, die ist ja leider unter und die macht es ja auch ganz gut. Ich denke, es wäre gut, wenn die das weitermacht.
Ein bisschen bleiben, ja.
Genau. Ja, keine Ahnung, die Frauen fallen mir jetzt nicht so viele ein.
Ja. Und der ganze Designer-Gossip ist der vielleicht auch gerade so die Alternative zur fehlenden Aufregung, die so ein bisschen auf den Schauen fehlen?
Nee, das glaube ich nicht. Das ist ja, glaube ich, eher nur also den Zeiten geschuldet. Ich glaube, das ist auch Ausdruck der angespannten Situation im Luxusmarkt.
Ja.
Also der Druck wächst auf die Kreativen. Klar, es gibt ohnehin immer mehr Linien, die sie pro Jahr entwerfen müssen. Einige, wie Gucci zum Beispiel, sagen jetzt auch, sie machen weniger Schauen im Jahr. Also insofern, ja, da wird einfach noch genauer hingeschaut. Also die müssen performen, gute Zahlen machen und deswegen dreht sich das Karussell meines Erachtens ein bisschen schneller.
Ja, ja, vielen Dank für deine Einblicke, Silke. Es war sehr spannend.
Hat mir Spaß gemacht. Wir waren ja auch in Mailand ein bisschen zusammen unterwegs.
Es war ja, das sehr stimmt.
Lustig, ja. Fand ich.
Es war eine schöne Zeit. Das war auch schon unser Einblick hinter die Kulissen von den Fashion Weeks. Sie haben Fragen und Anregungen zum Thema Podcast oder eine Idee, wenn Sie schon immer einmal bei uns hören wollten, dann schreiben Sie uns an podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Janis Härte. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächsten Donnerstag.
Diese Folge wurde unterstützt von Girocard. Mehr Infos dazu, wie Boutiquen und Modeketten von Deutschlands beliebtester Bezahlkarte profitieren können, finden Sie unter girocard.eu.